Mittwoch, 12:29 Uhr, und heute haben wir bei EOA29 das Thema Sicherheit im Cyberspace. Da geht eine ganze Menge, da gibt es ganz viele Gesetze, und da haben wir uns jemanden eingeladen. Ab dafür. Ein freundliches Mahlzeit in die Runde, und heute zu Gast der liebe Ralf Schadowski, seines Zeichens Datenschützer und so viel mehr. Das kann er viel besser selber erklären. Ralf, stell dich mal ganz kurz vor.
Ja, Ralf Schadowski, 58 Jahre, seit 30 Jahren Informationssicherheit, 20 Jahre Datenschutz, ganz viele Betriebe gesehen, über 1000 Prüfungen gemacht, und daraus kann man was lernen, oder? Und dazu dient ja auch so eine Runde wie heute, wie ein Erfahrungsaustausch. Was können Zuhörende und Zusehende mitnehmen aus der Runde für ihre eigene Organisation, für ihren eigenen Betrieb? Ich freue mich auf den Austausch. Schön, dass ich hier sein darf. Danke, Detlef.
Gerne, gerne, gerne. Wir haben schon länger daran gefeilt, dich mal einzufangen. Und Michael Roman, feuerfrei. Was wir immer schon mal von Datenschutz, Datensecurity und Co. wissen wollten: Was brennt euch am ehesten unter den Nägeln, oder sollen wir Ralf irgendwie anders mal? Fang mal an, Michael. Teams,
ja. Datenschutz. Schöne Grüße aus München. Das Thema, glaube ich, ist wichtiger denn je, weil wenn man so Zahlen liest, wie viele Angriffe heute pro Tag auf Unternehmen einprasseln, dann ist das eine riesige Zahl. Und es trifft halt nicht nur Großunternehmen. Ich glaube, die sind ja viele gut geschützt. Die haben eigene IT-Abteilung. Mich würde ja fast eher interessieren, was können eigentlich heute kleine und mittelständische Unternehmen machen? Weil wenn die irgendwie, weiß ich, mit einer Fritzbox ins Internet gehen, dann sind sie wahrscheinlich eher weniger geschützt. Das heißt, was muss ein kleines Unternehmen, sagen wir mal 10, 20, 30, 40 Leute, eigentlich heute alles betreiben, damit sie halt nicht gehackt werden oder verschlüsselt werden oder ähnliches? Das wäre so eigentlich meine dringlichste Frage heute.
Ja, da bin ich immer gespannt, was Ralf da als Antwort parat hat. Ob er was parat hat, glaube ich schon. Gucken wir mal.
Ja, wenn wir direkt mal in die Diskussion einsteigen wollen. Natürlich, Datenschutz wird manchmal als Verhinderer da gesehen. Ne? Und wenn wir über Gesetze reden, gibt es ganz viele Gesetze, wo es um Schutz von Informationen geht, um Informationspflichten geht und strafrechtliche Themen, um Ausspionieren von Daten und Ausspähen von Daten, aber auch Angreifen wird so leicht gemacht. Alle Betriebe, gerade die kleinen und mittleren Betriebe, müssen genauso wie wir auch unsere Ergebnisse veröffentlichen. Und da veröffentlichst du als Geschäftsführer gut gemeint deine Jahresbilanz, weil du bist ja auch dazu verpflichtet. Und Angreifende gehen sehr professionell vor. Die gucken sich dann deine Bilanz an und sagen, oh, du hast 1 Million gemacht, da hätte ich gerne die Hälfte von ab. Und jetzt suchen wir uns mal einen Eintrittspunkt. Und dieser Eintrittspunkt kann direkt im Mittelstandsunternehmen sein. Es kann natürlich eine einfachste Technik wie eine Fritzbox sein. Es können aber auch ganz andere Eintrittspunkte sein. Oder man sucht sich jemanden in der Dienstleisterkette, der möglicherweise Zutritt, Zugang, Zugriff hat zu Räumlichkeiten, Informationen, Systemen, können auch Remote-Zugänge sein, nicht wahr? Und wir leben ja alle in so einem Ökosystem. Wir haben Auftraggeber, wir sind selber, wir haben Auftragnehmer, Dienstleister, Subdienstleister, und diese ganze Kette ist eben Ziel eines Angriffsszenarios, um das eigentliche Ziel, denjenigen, den ich erpressen möchte, zu erreichen. Und wie leicht es geht, das lesen wir jeden Tag in der Presse, dass wieder irgendeiner auf irgendeinen Link geklickt hat. Und deswegen sind es zwei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Das eine ist das, was ein Unternehmen planen kann. Ein Unternehmen setzt sich an einen Besprechungstisch und sagt, wir wollen eine neue Firewall haben, wir wollen ein neues Rechenzentrum haben, wir wollen unsere Daten verschlüsseln oder eben auch nicht. Alles prima. Da kann man eine bewusste Entscheidung treffen. Und der andere Bereich, ja, blöd, ne? Wir brauchen alle Menschen, die in unserer Organisation arbeiten, unsere Mitarbeitenden. Und keiner von denen macht das extra. Aber es passiert eben, und das ist der Faktor Mensch, der immer wieder mit drin ist, der mindestens 50% von Informationssicherheit ausmacht, gleich ob wir über elektronische Daten reden, in Form von E-Mails, Dateien, Datenbanken, Cloud-Rechenzentren, Teams-Kanälen oder was auch immer, aber genauso gut auf Papier und also alles, was wir auf den Tischen liegen haben, in den Mülleimern liegen haben, nicht wahr? Auch zu Hause in heimischer Umgebung, andere nennen das fälschlicherweise Homeoffice, und auch das gesprochene Weg auf dem Weg von zur Arbeit im öffentlichen Nahverkehr und. Also wie gehen wir mit diesen drei Informationen, elektronische Daten, Papierdaten und gesprochene Daten eigentlich um? Und sind wir uns dessen bewusst, was wir da eigentlich tun? Und deswegen ist Awareness, wie man so neudeutsch sagt, 50% der Miete im Cybersec. Das muss man den Leuten immer wieder beibringen. Das ist wie mit kleinen Kindern, gar nicht böse gemeint. Das muss man regelmäßig machen. Macht auch Spaß, ja, weil man erklärt ja nicht Paragraphen, sondern man macht Storytelling. Was passiert eigentlich bei anderen für Mist, damit sich das nicht wiederholt im eigenen Betrieb? Und dann hat man schon eine ganze Menge erreicht.
Einfachster Tipp, Empfehlung, wie Michael eben fragte, wenn ich so auf, ich sag mal, Bäcker, Handwerker nebenan, Standard, Fritzbox, WLAN, gibt es irgendwas, welchen Schalter die besonders schnell mal umlegen sollten oder immer mal updaten, weil die meisten kriegen das, glaube ich, schon gar nicht in die Kette.
Ah ja, es geht ja nicht nur um die Bäckerei nebenan. Ja, also das findest du auch in gestandenen Finanzunternehmen. Das kann ein Unternehmen sein, das macht 500 Millionen Umsatz. Die haben eine Fritzbox out of the box nicht konfiguriert. Darum geht darüber online und haben auch keine Backups. Kein Scherz, haben keine Backups und machen 500 Millionen Umsatz. Also da denkt man sich doch, Moment mal, das ist auch Finanzindustrie und da gibt es eine BaFin, da gibt es eine Aufsichtsbehörde und Datenschutzgesetze, gibt Geschäftspartner bei denen, die müssen das doch alles schon geprüft haben. Nein, also wir sind im Jahr 2024, im sechsten Jahr der Datenschutzgrundverordnung, haben wir jetzt hinter uns. Und trotzdem, wenn du ein Audit machst, stellst du fundamentale Abweichungen fest. Ne? Also du gehst rein und sagst, kennt ihr euren Zoo? Ich nenne das liebevoll Zoo. Also alles, was man sich so angeschafft hat im Laufe eines Unternehmerlebens, ne? Ob das jetzt ein Server ist, eine Cloud-Lösung, ein Desktop-System ist, ein Archivsystem ist, das Kellerarchiv mit den Papierakten, also einmal quer durch alle Informationen. Und da stellst du fest, nö, haben die alles nicht. Die kennen auch nicht die installierten Applikationen, nichts, keine Inventarisierung, nichts. Und Ordnung ist das halbe Leben, hat mein Vater immer gesagt. Und du musst schon schauen, dass du nicht nur deine Daten kennst, deine Mitarbeiterlisten und deine Schlüssellisten, sondern auch deine Applikationslisten, die Stände davon, deine Systemlisten, wo liegen die Daten, von wo kommen die Daten, wie werden sie verarbeitet, wohin gehen sie. Da sind wir noch gar nicht bei personenbezogenen Informationen, da sind wir einfach erstmal nur bei Basiswissen. Und bei der Abschlusspräsentation von solchen Audits liegen in der Regel die Geschäftsführer ganz entspannt in ihren Sesseln und sagen, oh, Schadowski, wissen wir alles schon. Wofür habt ihr mich denn überhaupt geholt? Ja, weil wir einen brauchen, der das einfach mal systematisch in der Reihenfolge bringt, uns einen Fahrplan erarbeitet und uns dann an die Hand nimmt zur Implementierung. Und das ist also auch heute immer noch eine ganz viel grüne Wiese, gerade für eloquente Prüfer und die eben diese Bandbreite von Informationssicherheit bis zur IT-Compliance und Datenschutz ist ein Teil davon, beherrschen. Das ist ein Riesending, definitiv.
Roman, du sollst auch eine Frage in die Runde werfen. Der Ralf ist so schön am Antworten. Es ist mehr eine Wir-fragen-Dr.-Ralf-Stunde heute, aber wir machen das Beste draus.
Das nutzen wir aus, definitiv. Ich habe zwei Sachen. Der erste Punkt ist, du hast es selber gesagt, Training von Leuten, also halt das Awareness schaffen, das ist der Punkt. So, ich weiß selber aus meiner Erfahrung im Job, dass lernen tun die Leute nur, wenn Relevanz da ist. Also wenn sie es erlebt haben. Das heißt, ich habe da so ein paar Erlebnisse bei uns im Bereich der Spielpsychologie. Das heißt, wenn du mal irgendwie vorhast, was zu machen, aufzubauen im Bereich gestagte Relevanz, also ja, die Leute absichtlich reinhauen in die Pfanne, bös gesagt, damit sie merken, oh scheiße, ich sollte mehr lernen darüber. Oder du lässt sie die Rollen tauschen und sagst mal, nein, wir hacken uns selber ein System, damit ihr merkt, wie das ist. Also diese Story-Großfahrt, melde dich bei mir, das bauen wir zusammen auf, bin ich voll dabei. Aber jetzt die Frage vor allem, im Vorfeld hatten wir ganz kurz gequatscht und ich habe dir gesagt, wir haben oft das Thema bei uns im Job mit Datensicherheit, gerade Datensicherheit von individuellen Aktivitäten, weil wir bauen ja gamifizierte Systeme und da kommt es ganz stark auf die individuelle Interaktion an und du musst dir irgendwie messen, um Feedback geben zu können, ja, um überhaupt dich darauf anzupassen. Da habe ich gesagt, boah, da haben wir super viel Diskussion und du hast gesagt, da kann man eigentlich mehr machen, als man meistens denkt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den alle, also mich macht der hellhörig, weil ich finde es genial, wenn man ein bisschen mehr, weil wir geben schnell auf. Also wir sind sehr ganz schnell im Resignieren, vor allem, wenn auch noch Klar. der Betriebsrat mit drin hängt. Vielleicht kannst du da so ein, zwei Sachen dazu sagen.
Ja, ganz, also was wir auch den Studierenden beibringen an einer Hochschule, wo wir Vorlesungen für Datenschutz geben, ist immer die Kernaussage, ohne Paragraphen gesprochen, im Datenschutz, lautet immer, meine Daten gehören mir. Die gehören immer nur mir. Die gehören niemals meinem Arbeitgeber, dem Forschungsinstitut, dem Softwareentwickler für Gamification, ja, dem Rechenzentrum, dem Sportverein, wo ich mich sportlich betätige. Sie gehören immer nur mir. Und der andere muss mir erklären können, woher hast du die Daten, was machst du damit, an wen hast du sie weitergegeben. So, ich habe keinen Paragraphen gerade genannt. Das ist doch gesunder Menschenverstand. Und das ist auch unser fundamentales Recht, würde man so formulieren, wenn wir über Persönlichkeitsrechte reden. So, dann können wir diese Frage beantworten. Also zum Beispiel, wenn ihr Entwicklung macht für Gamification. Und wenn wir das beantworten können, haben wir schon 50% richtig gemacht. Zweitens, Datenschutz wird immer so als kompliziert wahrgenommen. Datenschutz ist aber wie eine Leitplanke auf der Straße. Ja, die hilft, dass dein Auto nicht von der Straße fliegt. Aber die sind nicht so eng, wie sie medial wahrgenommen werden, sondern du hast ganz, ganz viel Platz zwischen diesen Leitplanken zu fahren und die Dinge zu gestalten. Und wenn wir jetzt mal auf die Rechtsgrundlagen kommen, du hast in Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung genug Möglichkeiten von der Einwilligung über vertragliche Vorlagen bis hin zum berechtigten Interesse. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das kann man dann argumentieren, die Rechtsgrundlagen herzustellen, sodass du dann mit diesen Daten arbeiten kannst. Auch mit besonders schützenswerten Daten, auch mit Gesundheitsdaten, auch da spielt Gamification eine immer wichtigere Rolle. Wir haben das Thema Gamification, das hört sich immer so nach Spielerei an. Ne? Ist es aber überhaupt nicht. Wenn Menschen spielerisch die Dinge erlernen, verinnerlichen sie auch. Und in der Psychologie haben wir gelernt, dass das Verhalten von Menschen auf einer inneren Haltung basiert. An dieser Haltung kannst du aber ab einem gewissen Lebensalter versuchen zu arbeiten. Manche verändern sich dann trotzdem nicht. Aber sie nehmen es eher an. Es hilft. Und es hilft uns nicht nur im industriellen Sektor und im lehrenden Sektor, es hilft uns auch im militärischen Sektor, im Finanzsektor. Wir haben das jetzt gerade auch bei Forschungsprojekten im medizinischen Sektor. Und da zieht an allen Ecken und Enden das Thema Gamification ein. Das ist also nicht nur ein Trend, sondern es ist etwas, wo wir an unserer Basispsychologie arbeiten können. Und das hilft uns am Ende des Tages wieder im Bereich der Informationssicherheiten, weil die Leute doch mal vielleicht darüber nachdenken, wie gehen sie mit Informationen von anderen, aber auch von sich selber um. Weil ich meine, auch das Thema Datenschutz, das fängt bei sich selber an. Was gebe ich von mir preis? Wie gehe ich damit um? Dass ich da ein bisschen mehr Sensibilität für habe. Dass ich nicht alles rausblase und wundere mich anschließend, dass ich vielleicht in meinen Persönlichkeitsrechten dann doch berührt werde. Im ersten Moment ist das den Leuten egal. Dann sagst du, ja prima, gib mir mal eben deine Laborergebnisse. Nö, liegen doch in deiner Mülltonne. Ja, also dass man einfach mal anfängt, darüber nachzudenken, was ist mir wichtig, und dann kriegt man sofort ein anderes Gefühl dafür, wie gehe ich mit den Informationen von anderen um. Gamification könnte ein total spannender Ansatz sein, lass uns das gerne vertiefen.
Ich mag diesen Gast, muss ich ehrlich sagen.
Dafür bin ich nicht hergekommen, ja.
Eine sehr schöne Metapher mit den Leitplanken. Vor allem auch, je schneller man fährt, desto enger scheinen die Leitplanken zu kommen, und das kann man ja wiederum drauf beziehen, ja, je krasser, je unvorsichtiger ich mit den Daten umgehe, umso enger wird das Ganze. Ich finde das eine schöne Metapher, danke dir.
Roman, ich habe noch eine zweite Metapher für euch, für dich, ja, also wenn du so auf Metaphern stehst, ja, ich habe noch eine zweite für dich.
Ach, genial.
Ja, was ist das Wichtigste im Auto? Also wir fahren alle irgendwie Auto, ja, wir fahren alle irgendwie
ein Kaffeebecher, Alter.
Bahnverkehr ist auch schön, ja, aber wenn du dich ins Auto setzt, was ist das Wichtigste, was du da hast?
Bremse.
Genau. Das, was auch meistens so den Datenschützern so angelastet wird, ne? Ihr bremst alles aus. Keiner wird mit Tempo 200 fahren, wenn er keine Bremse hätte. Denk mal drüber nach. Mhm. Ja, und du, also die Bremse ist das Wichtigste, was du hast. Und der Datenschutz ist das zweite Netz, was du im Unternehmen hast für Informationssicherheit, damit eben nicht gut gemeint, aber schlecht gemacht Fehler passieren und alle Informationen weg sind. Am Ende geht es ja nicht nur um Persönlichkeitsrechte, es geht um Jobs. Es geht um Jobs in den Unternehmen, damit diese safe sind, damit die auch morgen noch ihre Jobs haben, weil eben vertragliche Anforderungen an Datenübersicht und Datenkontrolle, aber auch gesetzliche Anforderungen eingehalten werden können. So, und dafür braucht man diese Compliance-Jungs. Das kannst du natürlich einen riesen Fass draus aufmachen, aber ich wäre schon froh, wenn die fundamentalen Themen, über die wir eingangs gesprochen haben, in jedem Audit überhaupt nicht mehr abgefragt werden müssten, weil es selbstverständlich ist, dass man eine vernünftige Datensicherung macht. Und wir hatten eingangs schon über das Thema Teams irgendwo gesprochen. Ja, wenn wir also Richtung Teams gehen, ich nutze auch Teams, ja, wozu, zu welchem Zweck, was lege ich in Teams ab? Welche Module innerhalb von Teams nutze ich? Lege ich dort auch Daten hinein? Welche Datensicherheitsstrategie habe ich denn? Soll ein anderer macht's? Microsoft? Nein. Ich bin selber nach wie vor der Verantwortliche als Betrieb, dann dafür auch ein Datensicherungskonzept anzupassen. Ich muss also überlegen, welche Daten lege ich da rein, welche in SharePoint, welche in Teams-Kanal, welche auf dem Server. Ich kann auch hybrid fahren. Also es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten und am Ende des Tages gibt es nur wenige Tools, mit denen man so schön kollaborieren kann. Und da muss man sich überlegen, zu welchen Zwecken nutze ich dann so ein Teams und zu welchen Zwecken nicht. Und dann sind wir wieder bei der bewussten Entscheidung eines Unternehmens, die das dann organisiert haben. Es ist nicht damit getan, irgendwas zu installieren und jetzt macht mal, liebe Anwender und liebe Geschäftspartner, sondern du musst den Leuten schon ein bisschen Guidance mitgeben, so wie wir es in der ISO auch lernen. Wie könnt ihr das zu welchem Zweck genau einsetzen? Und dann ist schon eine ganze Menge in der richtigen Richtung.
Aber was macht denn jetzt ein armer, sag ich mal, 22-jähriger Gründer, der gerade studiert hat, eine coole Idee hat und sagt, boah, ich mache jetzt eine Firma auf und fange einfach mal an. Das ist ja ein Riesenwust, was auf so einen jungen Menschen dann auch einprasselt. Ich meine, ich habe mich 89 selbstständig gemacht, ich bin zum Gewerbeamt gegangen, habe meine 20 D-Mark bezahlt und habe meine Firma gegründet und mich um solche Themen überhaupt nicht kümmern müssen, sondern ich habe mir eine Adressverwaltung geholt, ich habe mir eine Warenwirtschaft geholt und habe losgelegt. Das ist heute alles viel komplexer. Das heißt, das wird ja auch, glaube ich, jungen Leuten dann schwer gemacht, überhaupt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, da tappst du ja in so viele Fallen rein, wenn du das alles nicht beachtest, oder?
Kommt darauf an, du hast 89 dich selbstständig gemacht, hast dir eine ERP zugelegt, damit du deine erste Rechnung irgendwo mal schreiben konntest, du hast dich gefreut, dass das Geld dann mal reinkam, ja, der Kunde hat bezahlt, wunderbar. So, und wo hast du es hier installiert? Ja, genau, auf irgendeinem System, das hast du wahrscheinlich damals noch unter dem Schreibtisch gehabt. 89 gab es noch kein Rechenzentrum, kein Hosting, kein, ja, das ganze
Geschichte. GS-Auftrag.
So,
GS-Auftrag. GS-Auftrag und GS-Adresse.
Ja. So, wunderbar. So, und da warst du, ja, One-Man-Show, so wie ich damals auch, und du warst verantwortlich dafür und musstest gucken, dass du natürlich Aufträge kriegst, Geld kriegst und was weiß ich. Aber du hast die Daten bei dir gehabt und hast unter Kontrolle gehabt. Und du bist der Verantwortliche gewesen. Du bist jetzt heute, 30 Jahre später, bist immer noch der Verantwortliche. Aber du musst halt überlegen, legst du diese Sachen bei dir aufs System, legst es unter den Schreibtisch, in deinen Serverraum, in ein Rechenzentrum. Ist das Rechenzentrum in Deutschland? Ist es Rechenzentrum in der EU? Ist es irgendwo in den USA oder sonst wo? Und das musst du dann abwägen. So, und je mehr du dich Fremden anvertraust, desto mehr musst du natürlich auch überlegen, wem vertraust du dich da an? Das hättest du 89 auch nicht gemacht. Da hättest du auch nicht gesagt, hier Ralf, ich gebe dir alle meine Daten mit all meinen ERP-Daten und. Ich kenne dich ja gar nicht, ne? Aber heute hauen alle alles raus und so, ja, ist ja fancy, die Oberfläche wird schon gut gehen. Ich meine, wenn ich beten will, dann gehe ich in die Kirche, ja, aber nicht zur Arbeit. Und erst recht nicht, wenn ich mit meinen Daten und mit Daten von anderen umgehe. Also muss man hier auch mal zu Ende denken, das Thema. Und da sind wir immer noch nicht beim Paragraph. Ja, klar, du hast Artikel 28, du brauchst eine Auftragsverarbeitung mit demjenigen. Ja, wenn du in den USA bist, dann gibt es EU-Standardvertragsklauseln. Und wissen wir Datenschützer alles? Setzen wir ein, das ist unser Instrumentarium. Aber wir sollten es doch für denjenigen, der Kontrolle über Informationen behalten möchte, dem sollten wir es leicht machen. Dem müssen wir seine Sprache sprechen. Wir haben unsere ganzen Paragraphen im Hinterkopf und die bringen wir dann zur Anwendung. Und wenn wir das so machen, haben wir schon vieles gewonnen und dann machen wir es auch Angreifern, auch im Cybersec, deutlich schwerer.
Ah, cool.
Manchmal ist es so einfach, ne? Wenn man es erklärt kriegt.
Ist es. Ich gab vom BSI, das wird ja auch schon mal so als Behörde wahrgenommen und da sitzen inzwischen, keine Ahnung, 800 Leute, die den ganzen Tag sich mit dem Thema Informationssicherheit auch im Cybersec beschäftigen. Wenn man sich die Jahresberichte anschaut vom BSI, wiederholt sich das seit Jahren. Ne? Die Leute wissen nicht, was sie installiert haben, die Leute kennen ihre Dienstleister nicht, die Leute haben kein Register von den ganzen Applikationen, von den verschiedenen Versionsständen, die sind veraltet, dann haben die Angreifer Tür und Tor offen. Es wiederholt sich dieses Thema, wenn man sich die letzten Jahresberichte mal durchliest. Und die hatten schon 2010, hatten die schon ein Papier rausgebracht, 120 Seiten, was Cloud-Entscheider wissen müssen. Ja, wenn wir über CyberSec reden, dann reden wir über Cloud. Ja, das ist nichts Böses. Ganz im Gegenteil. Das kann sehr unternehmensunterstützend sein, gerade wenn man verteilt arbeitet und international arbeitet. Da ist ja oftmals die Cloud-Security eine bessere als die viele Unternehmen in ihrem eigenen Serverraum jemals erreichen könnten. Ich meine, wenn ich Maschinenbauer bin, ist es nicht meine Kernaufgabe, einen Server zu betreiben oder drei Klimaanlagen zu haben, ja, und noch Backup-Systeme anzuschaffen für 20.000 Euro und was weiß ich. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch meinen Geschäftsgegenstand nachgehen. Also deswegen ist es am Ende des Tages ein sinnvoller Hybrid zu sagen, was betreibe ich selber, wo gehe ich zu einem Profi in eine gesicherte Umgebung, deren Niveau ich mit eigenen Mitteln höchstwahrscheinlich nie erreichen werde. Und diese Mixtur, das ist genau das, was ein Mittelständler, wenn wir gerade über diese 20 bis 200 Mann Unternehmen sprechen, sich gut überlegen sollte, das sind strategische Entscheidungen. Du brauchst immer eine Exit-Strategie. Wenn du heute in eine Cloud hineingehst, ob jetzt Microsoft, Google oder sonst irgendwas, dann brauchst du immer eine Exit-Strategie. Es geht nicht nur alles rein, das ist einfach. Eine Exit-Strategie.
Oder umziehen.
Von Cloud A zu Cloud B. Aber wie würdest du dich wieder lösen? Ja, das gehört mit dazu, dass man sich das mal sacken lässt. Und dann hast du eine bewusste Entscheidungsgrundlage. Dann kannst du sagen, jawohl, da gehe ich mit allen Daten rein, all in, oder ich überlege mir das nochmal ganz genau und dazu nutze ich es und dazu eben auch nicht. Alles gut.
Ja, wow, ja klar. Aber wenn man es genau so mal erklärt kriegt, weil ich glaube, da machen sich halt viele Leute keine Gedanken drüber, sondern ich mache irgendwo ein Abo, aber das ist halt meistens ja eine Privatfirma und packe meine Daten da rein und gut ist. Ne? Aber ich glaube auch, dass, wie du schon sagst, wahrscheinlich 90% der Leute sich keine Gedanken gemacht haben, was ist denn, wenn die Firma mal nicht mehr da ist? Was passiert mit meinen Daten?
Hey, Google soll pleite gehen, Microsoft soll pleite gehen. Was passiert denn da mit meinen Daten? Ja, sind es meine Daten? Sind das nicht auch die Daten von den Kunden, von meinen Mitarbeitern? Wie war das mit den Persönlichkeitsrechten? Kann ich da eigentlich einfach so drüber verfügen? Also ich muss ja berichten den Betroffenen, was passiert mit den Daten. Ne? Also wenn du mal über ein Krankenhausinformationssystem nachdenkst, wo es um Patientendaten geht, oder denkst du mit der Kirche da über Kirche nach, wo es dann viel um kirchliche, um Religionsdaten geht. Das sind die sogenannten Artikel 9 Daten im Datenschutz. Ne? Also Gesundheitsdaten, Religionsdaten, Gewerkschaftsdaten, das ist ein besonders hoher Schutz, hat einen besonders hohen Schutzbedarf. Wenn diese Daten fälschlicherweise berührt werden, dann muss ich selber anzeigen bei der Aufsichtsbehörde, das willst du nicht wirklich. Das sind aber auch alles nette und freundliche Menschen, ja. Aber da kann auch schnell teuer werden und das wollen wir alle vermeiden. Da gibt es genug Plattformen im Internet, ja, wo man dann sieht, nicht nur in Deutschland, sondern in allen EU-Ländern, wie teuer das eigentlich geworden ist. Wer dazu mal ein bisschen mehr wissen will, einfach mal hier da auf den LinkedIn gehen und mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Mal anschreiben, ne, und dann schicke ich gerne solche Links mal zu. Und der 22-Jährige sollte sich das auch gut überlegen, der sein Gewerbe jetzt heute gründet, ja, und wohin legt er die Daten? So, und dann sagt er,
alles in die Cloud.
Dann lege ich vielleicht ein paar Sachen in die Cloud, ein paar Sachen lasse ich besser dann doch auf meinem Notebook. Genau, und dann muss es ihm egal sein, wenn sein heiliges Arbeitsgerät, sein Notebook ihm aus der Studiobude geklaut wird. Es muss dir egal sein, wenn dein Gerät weg ist. Egal, ob du jetzt 100 Notebooks im Außendienst hast, ja, oder du bist abhängig von einer Büchse, vollkommen egal. Es muss dir egal sein, wenn das Gerät weg ist. Es muss dir egal sein, wenn heute Abend bei dir eingebrochen wird und zu Hause und alles wird rausgeräumt und die letzten 50.000 Bilder deiner Kinder sind gerade gestohlen worden, weil du hast noch ein Backup. Ich will nicht wissen, was deine Frau mit dir macht, wenn die Bilder von deinen Kindern alle weg sind. So, jetzt weißt du, was Compliance-Druck ist. Ja, und jeder hat etwas, was besonders wehtut. Und das muss man sich zu Ende überlegen. Und dafür muss man Vorsorge schaffen, verflixt doch mal. So schwer ist es doch nicht. Ja, wie viele Leute schleppen heute ein Smartphone mit uns rum? Ich glaube, alle Zuhörende und ihr drei auch. So, und wer von denen macht mal ein Backup von diesem blöden Smartphone? Klickst einmal auf den Link, kriegst eine neue PIN, wirst erpresst, gehst zurück auf Werkseinstellung und hast kein Backup. So, du weißt, du brauchst alleine mal 5 Tage, um alle Icons wieder an die richtige Stelle zu kriegen. Geschweige denn, vielleicht hast du noch automatisch ein Cloud-Backup für die Bilder. Das will ich gar nicht so genau wissen, was du da gerade machst. Ne? Aber alleine dieses Bewusstsein. Ne? Welche Geräte sind wirklich wichtig für mich?
Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, da sind wir einfach biased. Ich meine, wer von uns, ja, das ist dasselbe wie alle Raucher sehen die Bilder auf den Zigarettenpackungen, aber insgeheim sagt jeder, ja, mir passiert das nicht. Das ist einfach so. Ja. Evolutionär sind wir biased. Das hat auch einen gewissen Grund und hat auch viele Vorteile in gewissen Dingen. Sonst würden wir gar keine Risiken eingehen. Aber von daher ist das, während du das so erzählst, ist das für mich wieder so das klassische Beispiel, wo man ganz klar weiß und es auch versteht, dass es einen rationalen Grund gibt, es zu tun, aber ja, genug Emotionales nicht zu tun. Ja. Und dort anzupacken und das zu triggern, da habt ihr dieselben Probleme wie einige, gerade du hast vorhin schon Medizin erwähnt, Gesundheitswesen, Weiterbildung, genau dieselben Problematiken.
Wir Datenschützer schreiben ja, gerade wenn zum Beispiel Mediziner um die Ecke kommen und sagen, wir haben jetzt tolle Forschungsprojekte in der Krebsvorsorge, bei seltenen Krankheiten, was auch immer. Aber der Datenschutz, aber der Datenschutz. Ne? Mhm. Und das geht alles nicht wegen dem Datenschutz. Nein, guter Datenschutz gestaltet und verhindert nicht. Und wenn wir Leben retten können, und ich meine das wirklich ernst, wenn wir Leben retten können, dann sollten wir Datenschützer gucken, dass das Projekt nicht aufgehalten wird wegen Datenschutz. Natürlich erfüllen wir unsere Rechenschaftspflichten und wir erstellen eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung, wo wir ganz genau sowohl technische als auch organisatorische, sprich prozessuale, aber auch strategische und rechtliche Aspekte drin abbilden in einer sogenannten gutachterlichen Stellungnahme, nennt sich dann halt Datenschutzfolgenabschätzung, sodass dann auch die Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen, zum Beispiel eines Krankenhauses, eines Universitätsklinikums, einer Forschungseinrichtung, entsprechend bedient worden sind, dann weiß man, das ist in Ordnung. Und dann fängt man aber auch an zu forschen, in der Hoffnung, dass man ein Mittel findet, um das Leben zu retten oder zu verlängern. Ich meine, am Ende sind wir alle tot, ja, aber wir wollen halt nicht so ein blödes Ende haben und vielleicht auch nicht so ein frühes Ende haben. Und wenn ich mir angucke, wie viele Kinder zum Beispiel im Hospiz liegen oder ähnliches, ist es eine hohe Verantwortung, auch so eine Forschung zu ermöglichen. Und wenn wir in Deutschland oder in der EU nicht in der Lage sind, eine solche Forschung zu ermöglichen, dann wird die Forschung abwandern. Dann wird sie in die USA gehen, nach China, nach Russland, wohin auch immer. Dann wird dort geforscht und wir sind wieder nur die Lizenzzahler. Genauso wie wir uns im Moment erheben über, wie Datenschutz in den USA funktioniert, ja, oder eben auch nicht. Ne? Also, und dann denke ich immer so, Moment mal, Leute, wir sind in der Europäischen Union nicht in der Lage, ein eigenes Betriebssystem an den Start zu kriegen, nach Jahrzehnten nicht. Selbst Handybetriebssysteme haben wir wieder abgeschafft, siehe Siemens. Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz aus San Jose, ja, und wir zahlen mächtig Lizenzgebühren dafür, ob jetzt für Copilot, ChatGPT oder andere generative AI oder für die anderen hunderte von AI-Plattformen, die wir inzwischen haben. Und dann sagen wir, wie könnt ihr? Aber wir sind nicht in der Lage, sowas selber zu produzieren und mal selber sowas an den Start zu kriegen.
Ralf, also, die Frage, Datenschutz ist ja bei uns, glaube ich, schon ein bisschen höher als in Deutschland und in der EU als in anderen Ländern. Müssen wir uns denn im globalen Vergleich da anpassen oder müssen wir sagen, wir behalten diese Standards und die anderen müssen sich eigentlich anpassen? Wie verzerrt das denn eigentlich den Wettbewerb? Was ist denn da deine Meinung zu?
Michael, also das ist wie ein Elfmeter für mich, ja. Das, als wenn diese Session vorher abgestimmt war und für die Zuhörenden, da geht
hier. Ralf, wir haben 2 Minuten.
Das geht hier echt Stand-up. Ich pass auf, in 60 Sekunden, ja. Wir Deutschen sind weder die besten Fußballer noch die besten Umweltschützer und wir sind auch nicht die besten Datenschützer. Wir haben weltweit über 80 Datenschutzgesetze, weltweit mehr als in 80 Ländern Datenschutzgesetze. Auch in den USA haben wir ganz viele Staaten Datenschutzgesetze inzwischen. Und die sind teilweise sogar strenger als unsere. Wenn ich mir zum Beispiel Datenschutzrecht in Singapur angucke, da musst du mit Gründung, der 22-Jährige ab Gründung Mitarbeiter 1, musst du einen bestellten und gemeldeten Datenschützer haben. Nicht so wie bei uns in Deutschland. Da denkst du immer, in Deutschland wäre es so streng. Das können andere besser. Nur, dass wir verlernt haben, anderen zuzuschauen, zuzuhören und voneinander zu lernen. Und das täte uns allen mal ganz gut. Das würde auch wieder mehr Gemeinsamkeit auf der Welt schaffen. Wir Menschen kriegen es nur gemeinsam hin, in jedem Kontext und nicht durch Abgrenzung. Passt, glaube ich, auch zum heutigen Tag. Das
ist innerhalb von einer Minute mega. Uns rennt die Zeit weg wie, ich weiß es nicht, die warmen Semmel. Ich würde gerne zum Schlusswort kommen, auch wenn wir alle drei selten so wenig in einer Sendung geschwatzt haben. Dafür war es sehr kurzweilig und mega spannend. Danke schon mal für deine Zeit, Ralf. Also ich habe was gelernt, gucke jetzt auch noch mal direkt heute auf meine verschiedenen Backups, ob die auch lebendig sind. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Michael, Roman und Ralf darf Schlusswort machen.
Ja, tausend Dank.
Also man merkt, dass halt du jetzt mehr bei der FH Aachen bist. Warte, seid ihr noch da?
Ja.
Ah, okay, bei mir war es gerade, sorry. Also erstens, man merkt, warum du jetzt auch bei der FH Aachen bist. Da kann man den Studenten gratulieren und der FH Aachen. Sehr cool. Am Ende, das habe ich in der Schule gelernt, das habe ich im Studium gelernt. Es kommt nicht aufs Thema an, ob das spannend wird. Ganz selten ist das der Fall, sondern es ist der Dozent. Ich kann mir vorstellen, Datenschutz kann auch interessant sein, wenn man dir so zuhört. Und sexy vielleicht sogar. Ein anderer Punkt ist, ich glaube, so wie du es erklärst auch, ich hätte so gern so ein Datenschutzbuch von Dummies bei mir. Weißt du, was du raufgreifst und sagst, ey, eine Checkliste, wie ich mein eigenes Syncasa aufsetzen kann und schon habe ich gewisse Datenschutzsachen drin, weil ich weiß, meine Back. Also weißt du, solche Dinge. Es fängt ja klein an, um dann Schritt für Schritt das komplexe Thema Datenschutz zu begreifen. Aber die Leute sollten halt abgeholt werden im Kleinen. Saugeil. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War eine tolle Sache.
Ralf. Dankeschön für das Kompliment. Ja, mein Plädoyer am Ende: passt alle gut auf eure Daten auf. Überlegt euch, mit wem ihr sie teilt. Und seid einfach ein bisschen bewusst im Umgang mit euren eigenen Daten und mit den Daten von anderen. Dann haben wir schon viel erreicht. Weniger abgrenzen, mehr miteinander machen. Auch das ist hilfreich. Und ansonsten fragt einfach mal jemanden, der sich damit auskennt.
Wir kennen da wen. Ralf, vielen, vielen Dank. Wenn du noch irgendeinen besonderen Link hast, schick mir den oder wirf den einfach als Kommentar unter diese Sendung. Wir haben das Ganze ja jetzt parallel live in YouTube, live in Facebook und live in LinkedIn gesendet. Daher nochmals vielen Dank. Bleibt neugierig und bis zur nächsten Woche. Tschüss und vielen Dank.
Tschüss.